Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 17. Da heißt es, und um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen, und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Ihr Lieben, Jesus hat mich an diese Begebenheit erinnert. Es war vor mehr als 20 Jahren, ich werde das nie vergessen, eine Situation, wo wir noch in Würflach gewohnt haben. Da hatten wir das Vorrecht, dass einer der bekanntesten, bedeutendsten Propheten der 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu uns auf Besuch kam. Schlederers und Höfers waren auch da, die Karin war auch da. Es war eine ganz besondere Gelegenheit, ihn zu treffen, Paul Kane. Er lebt noch, aber ist jetzt nicht mehr im Dienst. Und wir haben dort ein Treffen gehabt, ein privates Treffen. Es war nur Zeit für 2-3 Stunden. Und wir haben zusammengesessen und gegessen. Und am Ende hat er das eine oder andere so während der Mahlzeit zu uns gesagt, sein prophetisches Wort. Wir waren ja damals ganz am Anfang der Ichthys-Gemeinde. Es war am Anfang der 90er Jahre, wie das passiert ist. Und dann auch noch vor dem Weggehen, das werde ich nie vergessen, hat er uns auf diese Geschichte uns hingewiesen. Und das prophetische Wort, das er gehabt hat, hat er eingekleidet in den Satz, auch ihr werdet sein wie Träumende. Dieser Satz ist mir nie mehr aus dem Gedächtnis gekommen. Das, was Petrus hier erlebt hat im Kerker, diese Befreiung und alles, was damit verbunden war, das ist etwas, was auch ihr erleben werdet. Ihr werdet sein wie Träumende. Ihr Lieben, das ist ein Wort, das mich seither nicht mehr verlassen hat. Und diese Geschichte, die kann ich nicht mehr nur lesen als eine Geschichte, sondern als eines der bestimmendsten und wichtigsten Worte, die wir für den Weg unserer Gemeinde bekommen haben. Es ist ein Wort nicht nur für die damalige Zeit, sondern es ist ein Wort, das uns ständig begleitet. Gott wird in unserer Gemeinde, durch unsere Gemeinde Dinge tun, die so sind, dass wir denken, wir sind Träumende. So wie Petrus das erlebt hat. Aber lasst uns jetzt zurückgehen zu der Geschichte und schauen, was Gott uns da in dieser Geschichte auch an verschiedenen Dingen deutlich machen kann. Es beginnt also damit, dass der Petrus gefangen gesetzt war. Es war eine schwierige Situation für ihn, denn es heißt, dass der Herodes schon vorher den Jakobus, also einen Kollegen, einen Apostelkollegen von ihm gefangen gesetzt hatte. Und nicht nur das, sondern er hat ihn auch töten lassen durch das Schwert. Jetzt war der Petrus dran, weil der Herodes gesehen hat, dass es den Juden gefiel, dass die messianischen Leiter, die jesusgläubigen Leiter der ersten Gemeinde sozusagen aus dem Verkehr gezogen werden. Hat auch den Petrus aus dem Verkehr gezogen. Und diese Situation beginnt damit, dass geschildert wird, relativ ausführlich, seine Situation im Gefängnis einen Tag vor dem Prozess. Am nächsten Tag sollte ihm der Prozess gemacht werden und es war höchstwahrscheinlich, dass auch Petrus zum Tode verurteilt werden sollte. Es war also eine ausweglose Situation und es wird hier sehr eindrücklich geschildert, wie sehr man darauf bedacht war, den Petrus gefangen zu halten. Es waren mehrere Viererwachen, die da aufgestellt waren, die sich immer abgewechselt haben. Also alle 4 Stunden kam eine neue Vierergruppe von Soldaten. 2 waren neben dem Petrus im Gefängniszelle, 2 waren vor der Gefängniszelle. Er selber war in Ketten gebunden. Also mehr kann man ihn gar nicht mehr bewachen, vielleicht auch deswegen, weil einige Kapitel vorher war es ja auch, dass Petrus und Johannes gefangen genommen war und da kam ein Engel und befreite ihn. Das wird einfach nur geschildert, ohne genaue Angaben. Also sie erinnerten sich sicher noch an diese Geschichte und haben also alles dran gesetzt, wahrscheinlich um den Petrus hier jetzt noch mehr zu bewachen. Und es ist eine völlig ausweglose Situation, die hier geschildert. Und das, wenn man so die Geschichte so ein bisschen unbefangen liest, dann sieht man, wie der Scheinwerfer des Erzählers auf die Situation des Petrus im Gefängnis ist. Völlig ausweglos. Und dann kommt ein kurzer Schwenker. Ein kurzer Schwenker in Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber, das ist ein wichtiges aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn. Dann geht der Scheinwerfer wieder zurück ins Gefängnis. Und es wird erzählt, wie er da zwischen den Wachen ist. Dieser Kontrast ist sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Ihr Lieben, in der Welt, da tobt es. In dieser Zeit hat sich die Machthaber sozusagen gegen Jesus aufgebäumt. Und das war höchst gefährlich für die damaligen Christen. Und dann heißt es, aber, jetzt kommt der Scheinwerfer, wie hat die Gemeinde reagiert? Die Gemeinde hat reagiert, indem sie zusammengekommen ist und gebetet hat. Ihr Lieben, das ist eines der wesentlichsten Merkmale der Urgemeinde, die betende Gemeinde. Es wird ganz schlicht erzählt nur, gar nicht viel darüber erzählt. Die betende Gemeinde, das ist ein ganz großes Merkmal. Ihr Lieben, wenn es tobt und wenn es gefährlich wird für die Gemeinde, dann ist das nicht ein Zeitpunkt, wo sich die Gemeinde auflöst, sondern zusammenkommt. Das ist Gemeinde Jesu. Nicht unter Bedrängnis löst sich die Gemeinde auf oder wird kleiner, man läuft davon und so weiter. Das mag vielleicht für einige auch zutreffen. Aber die Gemeinde Jesu, die in Jesus verwurzelt ist, die kommt noch enger zusammen. Und das Interessante an dem, so wie man es jetzt aus der ganzen Apostelgeschichte heraus sieht, sie sind sicher nicht zusammengekommen aus Angst, dass ihnen auch etwas passiert. Das war vor Pfingsten. Da haben sie sich versteckt. Da wollten sie nicht, dass sie entdeckt werden als Jünger Jesu. Aber nach Pfingsten, da kamen sie nicht mehr zusammen, um sich zu verstecken, sonst hätte ja Petrus öffentlich nicht gepredigt. Das hat ihm ja gekostet, dass er auch ins Gefängnis geworfen wurde, weil er dauernd öffentlich auftrat und dauernd von diesem Jesus sprach, der gekreuzigt und auferstanden ist. Und jetzt wird er wieder ins Gefängnis geworfen. Und die Gemeinde kommt zusammen nicht aus Angst. Nicht aus Angst davor, dass sie sagen, wir sind jetzt ein verschrecktes Grüppchen, wir müssen schauen im Gebet sozusagen, um zu überleben. Wir haben ja ein wunderbares Beispiel eines Gebetes der Gemeinde im Bedrängnis einige Kapitel vorher. In der Apostelgeschichte 4, auch die Situation der totalen Bedrängnis, eben auch diese Situation, wo Petrus und Johannes gefangen gesetzt worden war. Und nachdem er freigekommen ist, da haben sich die Gemeinde versammelt. Und sie haben ein Gebet gesprochen, das so eindrücklich ist. Das Gebet der Gemeinde in der Bedrängnis ist nicht geprägt von Angst, sondern ist geprägt vom Lobpreis der Herrlichkeit, der Gnade, der Größe und der Herrschaft Gottes. Und wenn man diesen Lobpreis in Kapitel 4 liest, das ist unglaublich, wo Gott gepriesen wird als der Schöpfer, als der König aller Könige. Was toben die Völker? Wozu versammeln sie sich alle gegen dich? Du bist König und wir rufen dich aus in deiner Königsherrschaft. Und darum, obwohl die Völker toben, bitten wir dich jetzt, Herr, schenke uns, deinen Dienern, freimutig trotzdem zu verkündigen. Strecke deine Hand aus und tu Zeichen und Wunder, die durch den Namen Jesu geschehen sollen. Das Interesse der Gemeinde in der Bedrängnis ist nicht, Herr, hilf uns, Herr, schütz uns, sondern das Interesse der Gemeinde ist zu beten, Herr, verherrliche deinen Namen in dieser Situation, was immer mit uns geschieht. Was immer mit uns geschieht, verherrliche deinen Namen. Wir wollen, dass alles, was geschieht, dazu beiträgt, dass dein Name groß wird, dass du verherrlicht wird und dass dein Reich gebaut wird. Und wir wissen, dass dort, wo Verfolgung ist, wo Menschen auch eingesperrt werden, sogar getötet werden, das nicht der Ruin der Gemeinde Jesu ist, sondern es ist wie ein Same oftmals, wo erst Rechterweckung passiert. In diesem Bewusstsein hat die Gemeinde gelebt. Versteht ihr? Den Namen Gottes zu verherrlichen. Herr, was immer geschieht. Wir wollen nicht ängstlich jetzt werden, weil sie uns verfolgen. Wir wollen Mut haben. Wir wissen, wir haben es nicht von uns aus. Aber schenk uns durch deinen Heiligen Geist den Mut, dich zu bekennen. Freimütig dich uns zu dir zu stellen. Und tu Zeichen und Wunder, durch die du dich verherrlichst. Denn das ist uns das Wichtigste, dass dein Name verherrlicht wird und dass dein Name groß ist. Ihr Lieben, ich bin überzeugt davon, dass wenn hier steht, dass die Gemeinde im anhaltenden Gebet war, ähnlich gebetet hat. Ich glaube, dass die Gemeinde nicht in ihrem Gebet darauf fixiert war, nun Gott zu bestürmen, Herr, rette den Petrus, Herr, rette den Petrus, Herr, lass ihn freigesetzt werden. Wir sehen es am Ende der Geschichte, sie haben gar nicht gerechnet damit. Das ist eine köstliche Geschichte. Das, was ihnen wichtig war, war etwas anderes. Dass in dieser Situation Gott verherrlicht wird. Ich bin überzeugt, dass das der Mittelpunkt ihres Gebetes war. Auch deswegen, ihr Lieben, kurz vorher war der Jakobus getötet worden. Und denkt ihr nicht, dass die Gemeinde damals auch zusammenkam? Das war ja vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vorher. Dass sie auch zusammenkam, um zu beten? Aber er ist getötet worden. Und jetzt ist eine ähnliche Situation. Und sie hatten nicht, offenbar nicht ein Wort vom Herrn, auf das sie sich stützen konnten und zu sagen, Herr, du hast gesagt, du wirst den Petrus ein zweites Mal aus dem Gefängnis befreien. Deswegen bitten wir dich. Sonst wären sie nachher nicht überrascht gewesen, dass dann Petrus freigekommen wäre. Sie hatten kein Wort. Sie wussten nicht, was mit ihm geschieht. Dazu kam noch, dass sie sich vielleicht auch daran erinnert haben, dass der auferstandene Jesus, wie er mit ihnen zusammen war im Kreis der Jünger, da hat er ja ein ganz eigenartiges Wort zu Petrus gesagt. Er hat zu Petrus im Kreis der Jünger gesagt, als du jünger warst, da hast du selber bestimmt, wo du hingehst. Aber wenn du älter wirst, wird ein anderer dich nehmen und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Und das sagt er, heißt es, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Ist das nicht interessant? Mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Es geht, ob Petrus stirbt oder nicht stirbt, um die Verherrlichung Gottes. Das ist eine ganz andere Gedenkweise. Und das ist etwas, was mich wirklich zutiefst berührt in dem Gebet der Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Gemeinde jetzt eben nicht wusste, will Gott ihn jetzt befreien oder ist jetzt der Zeitpunkt, wo dieses Wort in Erfüllung kommt, was Jesus über ihn ausgesprochen hat. Dass er eines Tages Gott preisen würde, verherrlichen würde mit seinem Tod, nicht nur mit seinem Leben. Und ihr Lieben, ich denke, dass dieses Gebet der Gemeinde, dieses anhaltende Gebet, etwas ist, was das große, große Kennzeichen der Gemeinde Jesu war. Und das möchte ich so gerne für mein Leben noch viel mehr, dass es in die Wirklichkeit kommt und dass auch wir zu einer Gemeinde werden, die dieses anhaltende Gebet, das heißt ja, sie waren anhaltend im Gebet. Anhaltend heißt nicht, dass sie ununterbrochen nur gebetet haben, sondern dass sie am Gebet dranblieben, dass sie an einer Sache dranblieben, dass es ihnen ständig eine Wichtigkeit war und so oft es möglich war, es auch umsetzten, dass sie dafür beteten, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass er seine Herrlichkeit offenbart, dass er sein Reich baut und so weiter. Und es ging ihnen nicht nur um sich selber. Herr, hilf mir, schütze uns. Sondern Herr, lass dein Reich gebaut werden. Das war ihnen ihr größtes Anliegen. Und ihr Lieben, das ist Endzeitgemeinde. Das ist ein Bild für eine Endzeitgemeinde. Eine Gemeinde, die betet. Die betet in diese Richtung hinein. Wo man nicht in Ängstlichkeit zusammenkommt. Jetzt wird's heißer und heißer und heißer. Weil mehr sozusagen auch Bedrängnis auch auf Christen kommt und Verfolgung und Missverständnis und Konflikte und so weiter, in die wir hineingeraten können. Wenn uns der Heilige Geist hilft, dass wir dann nicht auseinandergehen, dass wir uns nicht zerstreuen, sondern dass wir dann enger zusammenkommen und dass wir das zum Zentrum unseres Gebetes machen. Herr, gib uns Mut. Nimm alle Angst von uns. Dass wir trotzdem und genau in dieser Situation Freimut haben, dass dein Wort verkündet wird und dass dein Reich gebaut wird, die Verherrlichung Gottes. Ihr Lieben, diese Urgemeinde war immer darauf aus, dass Gott verherrlicht wird, dass der Name Jesu groß wird. Das muss sozusagen und darf auch unser Anliegen sein. Und wenn wir darin wachsen, dann sind wir eine Endzeitgemeinde, so wie Jesus sich wünscht. Auch in der tiefsten Dunkelheit soll das Licht erstrahlen und umso mehr noch erstrahlen. Und dazu sind wir da, ein Leuchtturm zu sein, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, auch in Nöten, in Bedrängnis. Das muss ja nicht äußere Verfolgung sein, das können ja auch Dinge sein, die unser Leben anfechten, unsere Lebensumstände, in denen wir sind, ganz egal. Nun, zurück zu der Geschichte. Petrus befindet sich also im Gefängnis und jetzt passiert etwas Außergewöhnliches. Der Scheinwerfer geht zurück in das Gefängnis und es heißt, es trat ein Engel herein in dieses Gefängnis und ein Licht leuchtete auf. Und das Licht hat den Petrus nicht gestört, weil er ganz fest geschlafen hat. Ihr Lieben, wie ich diese Geschichte jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt gelesen habe, hat mich das besonders berührt. Ja? Der Petrus in dieser Situation schlafend. Er schläft so fest, einen Tag vielleicht vor seiner Hinrichtung. Ja? Er schläft so fest, dass der Engel ihn sogar anstupsen muss. Ja? Das heißt, er stieß ihn an die Seite, damit er aufwacht. Aber er ist gar nicht wirklich so richtig aufgewacht, er ist schon aufgewacht, aber er war so benommen, wie man das so sagen kann, ja. Und jetzt geschehen lauter außergewöhnliche Dinge. Der Engel sozusagen, der stupst ihn an und die Ketten fallen von selber von ihm ab. Und der Engel fängt so an zu sprechen. Und es klingt so, wenn man das liest, wie wenn man zu einem Traumwandler sagt, geh links oder geh rechts. Und er tut es einfach, aber er weiß gar nicht, dass er es tut. Ja? Der Engel muss ihm alles ansagen, was er tun soll. Steh auf! Und dann steht er auf. Dann sagt er, zieh deine Sandalen an. Er zieht die Sandalen an. Gürte dich. Alles wird extra beschrieben. Ja? Hänge dein Übergewand über dich und folge mir. Und er tut es so wie ein Traumwandler, sozusagen, indem er folgt. Und dann kommen sie an der ersten Wache vorbei, an der zweiten Wache vorbei. Dann kommt das eiserne Tor. Von selber öffnet sich das Tor und er kommt dann heraus. In dem Moment, wo er dann auf der Straße ist, verschwindet der Engel und ist nicht mehr gesehen. Und in dem Moment, wo er auf der Straße ist, realisiert der Petrus, es ist Wirklichkeit, was geschehen ist. Er hat die ganze Zeit gedacht, er träumt. Er hat die ganze Zeit gesagt, er liegt im Schlaf und sieht eine Vision im Traum, so wie man eine Vision im Traum sieht, das, was alles geschieht. Aber es ist nicht Wirklichkeit, sondern es ist nur Traum. Und wie er auf der Straße steht, merkt er erst, es ist Wirklichkeit. Ihr Lieben, dass diese Szene, ihr werdet sein wie Träume, die gar nicht erfassen, was von Gott geschieht. Und ihr werdet staunen. Das ist die Aussage. Was Gott tut und ihr werdet euch fühlen wie Träumende. Ihr Lieben, nochmal zurück zu dem Petrus. Es ist interessant, diese Geschichte, wenn man sie ein bisschen so gegenüberstellt. Setzen wir das einmal so gegenüber. Auf der einen Seite, da ist die Gemeinde. Sie haben sich in Häusern getroffen. Es ist sicher nicht die ganze Gemeinde zusammengekommen, das waren ja schon Tausende. Aber ein Ort wird erwähnt, das ist der Ort der Maria, der Mutter des Johannes Markus. Und dort war es scheinbar ein Treffpunkt für viele Leute aus der Gemeinde. Die Gemeinde, stellt euch das jetzt so bildhaft vor, die Gemeinde sitzt zusammen die ganze Nacht. Und sie beten und beten und beten. Gleichzeitig Gefängnis. Der Hauptbetroffene, für den sie beten, schläft. Das ist eine köstliche Situation. Das ist mir so richtig vor Augen gefallen. Ihr Lieben, das ist ein Bild für mich geworden. Ich möchte euch einfach sagen, wie das zu mir spricht. Es sind zwei Dinge, die da zu mir sprechen. Das eine ist, der schlafende Petrus ist ein Bild dafür, dass dieser Petrus, obwohl er in höchster Not war, vollkommen in der Ruhe Gottes geborgen war. Vollkommen sich gehalten wusste in der Hand des lebendigen Gottes. Und er wusste, was immer mit seinem Leben geschieht, er würde niemals aus der Hand Gottes fallen. Ob er leben wird, ob er getötet wird, er ist immer in der Hand Gottes. Und dieser schlafende Petrus ist ein Bild dafür. Ist für mich ein Bild geworden. Obwohl er eigentlich sozusagen, man denken würde, naja, in dieser Not, da muss man ja jetzt die ganze Nacht selber aufbleiben und beten und beten und beten. Nein, er hat geschlafen. Und das ist so ein Bild für diese Ruhe, in der sich Petrus befunden hat. Das ist ein unglaubliches Zeugnis für mich. Wie kann man in dieser Ruhe vor Gott sein? Das kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. So tief ist er in der Ruhe Gottes, dass er in dieser Nacht sogar besonders tief schläft. Es wird erwähnt, so in diesem Zusammenhang, an der ganzen Aktion, dass er tief und fest geschlafen hat. Und das andere, ihr Lieben, es zeigt diese ganze Situation von dem schlafenden Petrus und der betenden Gemeinde. Ich darf es einmal so sagen, für mich hat es so gesprochen. Ich möchte es euch einfach so weiter sagen. Wie die Urgemeinde grundsätzlich mit Gebet umgegangen ist. Für die Urgemeinde war das Gebet nicht eine religiöse Vorschrift. Für die Urgemeinde spielte sich das Gebet nicht ab in religiösen Vorgaben und Regeln, was man zu tun hat in dieser oder jenen Situation. Dass man also das oder jenes zu tun hat, wenn eine Situation eintritt im Zusammenhang mit Beten, dass man so oft zusammenkommen soll oder so im Gebet sich versammeln soll, sondern die Urgemeinde war in allem, was sie als Gebetsleben ausgedrückt hat, immer unter der übernatürlichen Führung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, dass die Gemeinde zusammenkam und die ganze Nacht betete, war nicht wegen einer religiösen Vorschrift, dass wenn einer im Gefängnis ist und man jetzt sozusagen für ihn eintritt, muss man Tag und Nacht beten. Das war nicht eine Vorschrift, versteht ihr? Sondern das war aus einem ganz starken inneren Drängen des Heiligen Geistes und sie sind diesem Drängen nachgekommen. Sie haben nicht immer in der Nacht gebetet. Das war nicht jetzt eine besondere Leistung von ihnen, sondern es war, dass sie ein Drängen des Geistes innerlich nachkamen und daher haben sie es getan. Daher war es nicht wichtig, ob es Tag oder Nacht ist. Sie haben alles über den Haufen geschmissen, weil sie innerlich gedrängt waren. Sie sollen zusammenkommen. Das war nicht eine Pflicht. Das war nicht eine Anordnung. Das war ein inneres Drängen. Und jetzt umgekehrt. Dass der Petrus im Gefängnis geschlafen hat, war kein geistliches Versagen. Versteht ihr, was ich sagen will? Auch für ihn galt nicht eine Vorschrift. Wenn du in einer solchen Situation bist, dann musst du die ganze Nacht beten, weil wenn du nicht die ganze Nacht betest, dann kann es sein, dass vielleicht Jesus dich nicht rettet oder was auch immer er vorhat. Er konnte auch unter der Führung des Geistes in derselben Situation, wie die Gemeinde gebetet hatte, schlafen in Ruhe. Gott hat ihn gelassen. Er hat ihn gar nicht aufgeweckt und sagt, was fällt dir denn ein? Jetzt schlaf doch nicht in dieser Situation. Du wirst es noch brauchen, wenn vielleicht das oder jenes geschieht, dass du sozusagen dich im Gebet stärkst. Nein, er hat sich im Schlaf gestärkt. Ihr Lieben, das ist für mich so ein wunderbares Bild geworden, dass wie die Gemeinde im Gebet der damaligen Zeit, in der Urgemeinde, sich so total in der Führung Gottes befand. Schaut euch eine andere Situation an. Anders war es, wie Paulus und Silas in Philippi waren und ins Gefängnis geworfen wurden. Sie wurden schrecklich misshandelt. Sie wurden ausgepeitscht mit großen Schmerzen. Und kamen ins Gefängnis. Und dann heißt es, um Mitternacht, wieder in der Nacht, fingen sie an zu beten, laut Gott zu preisen und zu jubeln. Der Petrus schläft. Sie beten. Ihr Lieben, sie haben das nicht getan, Paulus und Silas, weil es eine Pflicht war. Jetzt müsst ihr auch in dieser Situation Gott preisen, sondern weil es sie drängte, weil sie unter der Führung des Geistes nun in dieser Situation die Kraft hatten, das innere Drängen verspürten, zu beten und Gott zu preisen. Und Petrus hatte es in dieser Nacht nicht, dieses Drängen des Geistes. Ihr Lieben, das ist etwas, was ich gerne lernen möchte. So unter der Führung des Heiligen Geistes auch unser Gebetsleben, dass es sozusagen mehr und mehr auch davon abhängt. Es ist schon gut, wenn man sich Gebetszeiten nimmt. Das spricht gar nicht dagegen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir aus dem Gebet nicht irgendeine religiöse Form machen. Und wir sagen, wenn das nicht so ist und wenn das nicht so ist und wenn das nicht so geschieht, dann kann Gott nicht eingreifen oder kann Gott das oder jenes nicht tun. Es ist wichtiger, ihr Lieben, dass wir so nahe bei Jesus sind, dass wir so sehr verfügbar sind für den Heiligen Geist, dass er im Zusammenhang mit Gebet alles mit uns machen kann. Ob viel oder wenig, es ist dann seine Sache. Und das möchte ich auch lernen. Wenn der Heilige Geist mich drängt, in einer Nacht zu beten, dann will ich beten. Und nicht, weil es vorgeschrieben ist oder weil es besonders fromm ist oder heilig ist, wenn man in der Nacht auch betet. Aber ihr Lieben, ich bin überzeugt davon, je mehr wir sozusagen uns abhängig machen vom Heiligen Geist, auch im Zusammenhang mit unserem Gebet, heißt das nicht, dass wir dann weniger beten, sondern sogar viel mehr noch. Viel mehr noch. Weil der Heilige Geist wird uns oft drängen. Er drängt uns auch oft, aber wir hören es nicht. Wir nehmen es nicht wahr. Weil wir mit anderen beschäftigt sind. Und das zeigt mir auch diese Geschichte. In der Situation, wo sie gedrängt waren, haben sie alles liegen und stehen lassen und sind zum Gebet gegangen. Aber weil der Geist Gottes sie drängte. Dafür möchte ich beten, dass wir eine Gemeinde werden, die betet. Aus diesem Drängen des Heiligen Geistes, wie immer. Und dass wir da keine Maßstäbe setzen, so viel und so lange muss man beten, sondern aus dem Drängen heraus, dass der Heilige Geist jeden von uns in die richtige Situation drängt und dann dort man auch kein schlechtes Gewissen entwickelt, wenn man mal nicht dieses Drängen spürt und sagt, du bist unheilig, du bist unfromm und so weiter und so weiter. Der schlafende Petrus und die Gemeinde, die in der Nacht betet. Das ist ein herrliches Bild. Ihr Lieben, und nun geht es weiter, dass sozusagen der Petrus dann in diese Aktion kommt, wo er praktisch außerhalb des Gefängnisses erwacht, vollkommen wach wird und dann realisiert, du meine Güte, das war doch kein Traum. Das war Wirklichkeit. Er hat das gar nicht realisiert. Der Engel war schon weg, wie er aufgewacht ist. Ja, der ist verschwunden. Und er hat dann gewusst, ach, das ist ja alles, was ich da geglaubt habe zu träumen, das ist in die Wirklichkeit durchgebrochen. Ihr Lieben, das ist eine, nach wie vor, ihr Lieben, für mich eine der größten Botschaften, die uns als Gemeinde gegeben ist. Ihr werdet auch sein wie Träumende. Gott sagt uns das, jedem von uns und uns als Gemeinde. Ihr werdet noch Dinge erleben, die so unglaublich sind, so großartig sind, so unverhofft sind, dass ihr denkt, ihr träumt. Ihr werdet nachher manchmal erst realisieren, wie groß das war, was Gott getan hat. Und das hatte gar nichts zu tun mit eurer Gläubigkeit oder mit irgendeiner Leistung, die ihr gemacht habt. Gott tut es in einer Weise, wo ihr denkt, ihr seid Träumende. Und ihr Lieben, wenn ich da zurückdenke an unsere Gemeinde, da haben wir schon erlebt, wie das angefangen hat. Aber ihr Lieben, wir haben erst angefangen, das zu erleben. Und deswegen sage ich das heute. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Erfüllung dieses Wortes erst angefangen hat und dass eine Zeit kommt, auch wenn es Endzeit ist, wo auch andere Dinge passieren vom Feind, dass wir von Gott her Dinge erleben werden, wo wir denken, wir sind Träumende. Ich halte fest daran. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir daran festhalten, dass der Herr Dinge unter uns tun wird. Er hat schon angefangen. Wenn ich denke, wie unsere Gemeinde entstanden ist, das ist, wenn ich da zurückdenke und wie ich mich da bewegt habe in dieser Situation, ich kann es gar nicht für möglich halten, was für einen Mut ich damals hatte, gewisse Dinge zu tun, wo man halt denke, das gibt's ja gar nicht, das bin ja nicht ich gewesen. Wie ein Träumer, aber es war wirklich von Gott her. Wenn ich denke, nur allein an die Situation, wie wir dieses Gebäude gefunden haben, wer die Geschichte kennt, der kann nur sagen, da waren wir wie Träumende. Wie wir es gefunden haben, wie wir es finanzieren konnten und. Wenn ich daran denke, wie uns Gott in diesen Dienst an den Juden hineingeführt hat, den Holocaust überleben und diese ganzen Wochen der Begegnung, wir waren wie Träumende. Es war auch ähnlich in der Weise, dass wie hier der Petrus befreit wurde in eine neue Freiheit hinein, das hat Gott uns auch gesagt. Ihr werdet herausgeholt werden aus alten Systemen in eine neue Freiheit hinein, wo ihr weitaus mehr verfügbar seid als in alten Systemen, in denen ihr drinnen wart. Und ich denke, wir hätten niemals, ich hätte als evangelischer Pfarrer ganz gewiss nicht alles das, was mit, zum Beispiel mit dieser Sache mit den Holocaust-Überlebenden war, das hätte ich nicht tun können. In diesem System drinnen. Ich mache das nicht schlecht, das System deswegen. Ich war ja drinnen und war auch sehr glücklich darinnen. Aber Gott hat uns herausgeführt. Er hat uns aus Traditionen herausgeführt. Er hat uns Türen geöffnet. So wie dem Petrus im Gefängnis. Mehrere Türen. Erste Wache, zweite Wache, eisernes Tor. Und es geht hinein in eine Freiheit, wo Gott uns sagt, ich möchte gerne, dass ihr eine Gemeinde seid, die total für mich verfügbar ist, zu allem, wozu euch der Heilige Geist bewegen möchte. Das, so eine Gemeinde sollt ihr sein. Das ist eine Herausforderung. Eine riesige Herausforderung. Und wenn wir uns dem stellen und das zulassen von ganzem Herzen, dann werden wir wie Träumende sein. Dann wird das geschehen unter uns, was hier in dieser Geschichte steht. Und ich bin überzeugt, dass dieses Wort, das Paul Keen damals hatte, im Zusammenhang mit diesem Wort für uns als Gemeinde, dass das ein wirkliches Wort vom Herrn war. Und ich bin überzeugt, wir sind erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang. Wir haben dann nur ein bisschen etwas erlebt. Und wir haben auch erlebt, ihr Lieben, dass vieles von dem, wo wir dann gesagt haben, wir kommen uns vor wie Träumende, das hatte tatsächlich mit echten Träumen zu tun. Vieles von dem, was Gott getan hat, wo wir jetzt schon sagen können, mit Staunen, was Gott getan hat, hat er schon angekündigt in echten Träumen. So viele Träume von der Uli und von anderen, die gekommen sind, die er in die Wirklichkeit geführt hat, wo wir gesagt haben, wir träumen. Und sie hat wirklich geträumt und andere haben geträumt und es ist in Wirklichkeit gekommen. Und das war so oft, dass die Uli sich gedrängt gefühlt hat, ein Büchlein zu schreiben. Und wie heißt der Titel? Vom Traum zur Wirklichkeit. Vom Traum zur Wirklichkeit. Wir haben das so oft erlebt, die Erfüllung dieses prophetischen Wortes. Ihr werdet sein wie Träumende, im wahrsten Sinn des Wortes, ja? Dass wir das niederschreiben wollten als ein Zeugnis für Gott. Das ist ein Zeugnis für die Gemeinde. Das ist ein Zeugnis von dem, was Gott mit dieser Gemeinde noch vorhat. Natürlich nicht nur mit unserer Gemeinde. Aber wir wollen auch hören, was er zu unserer Gemeinde sagt. Er sagt das auch zu anderen Gemeinden. Es ist nicht exklusiv, was Gott hier tut. Ja? Aber wir sind da nicht ausgeschlossen, wir sind damit hineingenommen. Und er sagt zu uns, glaubt mir. Ich werde Dinge mit euch tun, durch euch tun und euch tun, wo ihr euch fühlen werdet wie Träumende. Ihr Lieben, denn vieles, das wird auch bestätigt dadurch, dass ja wir eine ganze Menge von Verheißungen noch vor uns haben, die noch überhaupt nicht erfüllt sind. Wenn ich denke, was Gott unserer Gemeinde vorhergesagt hat an Erweckung, an Heilungen, an Zeichen, an Wundern, auf so viele Dinge, die noch längst nicht erfüllt sind, dann denke ich mir, ja Herr, ich glaube dir. Du hast es gesagt, ihr werdet sein wie Träumende. Ihr Lieben, lasst uns so weitergehen in unserer Geschichte als Gemeinde, dass wir uns nicht zurücklehnen und sagen, Herr, es war so schön, was du in der Vergangenheit getan hast und jetzt tun wir heute so ein bisschen dahintümpeln. Nein, jetzt geht's darum, dass wir neu dieses Wort ergreifen, ganz frisch im Glauben und in Gebet, im anhaltenden Gebet, das Hochhalten, so wie die erste Gemeinde. Herr, du hast gesprochen, du bist der Herr, du bist kein Lügner, du bist derjenige, der das tut, was er sagt. Du vollendest, was du angefangen hast. Und du hast uns große Dinge verheißen, darum strecke deine Hand aus, tu Zeichen und Wunder, tu alles, was du vorhast, durch uns und mit uns. Wir sind bereit, wir sind verfügbar. Das ist unsere Aufgabe, dass wir uns sagen, wir sind verfügbar für dich. Und du kannst mit uns tun, was du möchtest. Und ihr Lieben, dann am Ende dieser Geschichte, zum Abschluss, wie dann der Petrus freigesetzt wird und dann zurückkommt zur Gemeinde. Der erste Weg, das ist auch interessant, der erste Weg führt in das Haus von der Maria. Er geht nicht irgendwo nach Hause, wo er gewohnt hat, sondern er geht zur Gemeinde. Er wusste, dass die Gemeinde versammelt war. Und er geht zu dem Haus der Maria und dann klopft er, das ist Nacht, es war ja in der Nacht alles, ja. Und er klopft da bei der Türe und die Magd kommt hinaus, die Rode heißt sie. Die Rode, eine Magd. Sie hat eine Kleinigkeit getan, die hier, und sie ist verewigt in der Bibel. Ist das herrlich? Das ist für mich auch so ein wunderbarer. So Dinge, wie was Gott sozusagen tut und wie er es tut, wird auch notiert sozusagen von Gott. Also die Rode, die kommt zur Tür und der Petrus ruft von außen herein, wer er ist. Sie erkennt seine Stimme, aber statt dass sie öffnet das äußere Tor, das muss ja außen gewesen sein, lasst sie ihn draußen stehen und geht dann hinein zu den versammelten Leuten, hier den Gläubigen und sagt, der Petrus ist draußen. Und diese Reaktion der Gemeinde, das ist so köstlich, das ist so entspannend auch, wie es dann heißt, wie sie alle mit einer Stimme sagen, du bist verrückt. So, ganz wörtlich. Du bist verrückt geworden. Das sagt man ja nur zu jemandem und man sagt, das ist unmöglich, dass das passiert ist, was du sagst, dass der Tapet ist draußen. Der ist nämlich im Gefängnis. Der steht nicht draußen vor der Tür. So wenig haben sie damit gerechnet. obwohl sie die ganze Nacht für ihn, heißt es ja auch, gebetet haben, ja? Aber natürlich nicht nur für ihn, sondern dass die Herrlichkeit Gottes durchbricht durch dieses ganze Geschehen. Nun, die Rode hört aber nicht auf und sagt, nein, 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 der steht schon da draußen. Und dann denken sie sich, naja, vielleicht gibt's eine andere Erklärung. Nämlich, vielleicht ist es ein Engel, der draußen steht. Das könnte noch eine Erklärung sein. Es ist ganz unmöglich, dass er draußen steht, aber sein Engel, das ist möglich, ja, der draußen stehen könnte. Also die Urgemeinde hat sicher damit gerechnet, dass wir als Jünger Jesu auch einen Engel haben, der irgendwie zu uns gehört, ja, einen persönlichen Engel. Früher hat man gesagt, ein Schutzengel, aber da stimmt schon was, ja, dass da sicher auch wir begleitet werden von Engel und manchmal sieht es so aus und das haben schon Leute erfahren auch und gesehen auch, dass diese persönlichen Engel manchmal so aussehen, wie man selber aussieht. Dieselbe Stimme haben, wie man selber die Stimme hat. Deswegen war das gar nicht jetzt so aus der Luft gegriffen, wenn nun Petrus gesagt hat, wenn die Leute gesagt haben, das ist sein Engel da draußen, ja, der hat auch dieselbe Stimme wie er. Und die hat aber dann nicht nachgelassen. Und dann haben sie doch die Türe geöffnet und sie haben bemerkt, dass er herein ist. Und dann kommt das Dritte. Das heißt, sie waren entsetzt. Das ist eine eigenartige Reaktion der Gemeinde, die ganze Nacht betet, ja. Zuerst sagen sie, du bist verrückt. Dann sagen sie, das ist vielleicht sein Engel. Und dann, wie er wirklich da ist, und sie ist entsetzt, waren sie. Über das, was Gott Großes getan hat. Und ihr Lieben, das ist so schön, weil jetzt passiert der Gemeinde im Grunde genommen dasselbe, was den Petrus im Gefängnis berührt hat, nämlich jetzt waren sie wie Träumende. Versteht ihr? Sie haben gedacht, das gibt's nicht. Und haben dann realisiert, es ist doch wahr, es ist doch wahr. Sie waren auch jetzt wie Träumende. So wie Petrus das, und dann hat er ihnen berichtet über das, was vorgegangen ist. Ihr Lieben, diese Geschichte, die hier so in dieser Weise erzählt wird, mit der Reaktion der Jünger, ist sehr wichtig. Lasst mich das sagen. War das, was die Gemeinde hier an Reaktion gezeigt hat auf die Befreiung des Petrus, war das Kleinglaube? Früher hat Jesus die Jünger oft zurechtgewiesen, ihr Kleingläubigen. Hier wird nichts davon gesagt, dass das sozusagen jetzt ein Versagen des Glaubens der Gemeinde war. Es war kein Kleinglaube, dass sie so reagiert haben. Ich sag's noch einmal, sie wussten nicht, ob Petrus freikommen würde. Sie hatten kein Wort vom Herrn. Sie wussten, dass einer seiner Kollegen schon vorher getötet wurde. Es hätte ihm genauso passieren können. Es war nicht ihr Hauptziel, rette das Leben des Petrus. Ihr Hauptziel, natürlich wünschen sie sich das, dafür haben sie auch sicher gebetet, ja. Aber ihr Hauptziel wäre, Herr, du sollst verherrlicht werden durch das, was jetzt mit Petrus geschieht. Und gib dem Petrus die Kraft, den Freimut, dich auch im Gefängnis und auch noch im Angesicht des Todes zu bezeugen. Das waren sicher ihre Gebete. Und ihr Lieben, es waren nicht Kleingläubige. Ihr Lieben, worauf war ihr Gebetsinhalt fixiert? Nicht auf den Wunsch, lass ihn doch wieder frei, sondern auf den Wunsch, Herr, du sollst verherrlichen werden. Durch den Tod von Petrus oder durch seine Freisetzung. Scheinbar haben sie mehr mit dem Tod gerechnet. Aber sie haben nicht aufgehört, trotzdem für die Verherrlichung Gottes zu beten. Das wünsche ich mir. So etwas, ihr Lieben, wo wir sagen, unser Leben, das geben wir so diesem Jesus hin. Ob wir sterben oder leben, der Name des Herrn sei gepriesen. Es geht nicht um uns selber. Aber ihr Lieben, wenn wir uns so in die Abhängigkeit begeben, dass wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, wann wir beten, wie oft wir beten und was wir beten, dann werden wir in jedem Fall sein wie Träumende. Wenn wir das Reich Gottes an die erste Stelle stellen, den Namen Jesu erheben, wenn wir mit unserem ganzen Leben darauf ausgerichtet sind, auch wenn es unser eigenes Leben kostet, dass sein Name verherrlicht wird,
dann werden wir, das ist eine Verheißung von Gott, die Herrlichkeit Gottes erleben. Und dann wird er seinen Arm ausstrecken und Zeichen und Wunder tun. Nun, der Petrus wurde hier befreit, ein zweites Mal. Am Ende wurde er doch gekreuzigt. Es ging nicht jetzt um das Leben nur zu retten, sondern es geht darum, wie kann Gott verherrlicht werden? Das ist die Grundlage des Gebetes. Und ich möchte euch das noch einmal zurufen und mir auch, wir werden sein wie Träumende. Wir werden sein wie Träumende, wenn wir uns vom Geist Gottes so führen lassen, auch in unserem Gebeten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eine so mächtige Verheißung auf unsere Gemeinde gelegt hast. Und wir wollen dir heute sagen, nach 23 Jahren, wo wir das als Verheißung bekommen haben, wir wollen sagen, wir halten fest daran. Und wir danken dir, dass wir schon manches erleben durften, wo wir im Nachhinein gesagt haben, wir kommen uns vor wie in einem Traum. Was Wirklichkeit geworden ist, unvorstellbar, unfassbar. Und Herr, wir glauben dir, dass das erst der Anfang war. Du hast noch viel mehr vor mit uns und wir wollen nicht aufhören, dieses Wort festzuhalten. Wir wollen uns jetzt neu von dir stärken und ermutigen lassen, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen zubereitest, in uns Glauben wirkst, uns in Erinnerung bringst, was du gesagt hast und wir festhalten von ganzem Herzen, dass das, was du gesagt hast, noch eine größere Entfaltung haben wird, als es schon gehabt hat. Das, was auf uns zukommt, wird größer sein an Herrlichkeit, an Gegenwart, an Zeichen und Wundern, als wir jetzt schon erlebt haben. Und Herr, wir halten fest, dass diese Verheißung auch heute gilt und auch für morgen gilt und für übermorgen gilt. Und darum, Herr, bete ich von ganzem Herzen, dass du uns lehrst, auch als ganze Gemeinde, wie wir beten können, so aus dem Geist heraus zu beten, dass wir jede Regung deines Geistes, jede Führung deines Geistes, dass wir das spüren, dass wir das ernst nehmen, dass wir es annehmen, dass wir ihr Folge leisten, dass wir nicht in Regeln verfallen, sondern dass wir mehr aus dem Geist heraus beten, so wie du uns drängst und auch in den Inhalten, wie du uns drängst, Herr. Wir möchten so gerne abhängig sein von deinem Heiligen Geist in allem, wie du uns führen möchtest. Ja, das hast du uns auch als ein Wort gegeben, dass wir so ein Thronwagen sind, der Herrlichkeit Gottes, der vom Heiligen Geist in jede Richtung geblasen werden kann, weil die Räder so ineinander waren, dass sie in jede Richtung verfügbar waren. Herr, es ist dasselbe Bild. Und ich bitte dich, dass du das noch mehr unter uns entfaltest. Wenn der Wind bläst, wenn der Heilige Geist weht, im Einzelnen und in unserer Gemeinde, dass wir genau das tun, dem nachlaufen, dem folgen, was du sagst. Und wenn es uns auch viel kostet, auch Nächte kostet, Herr. Aber wenn du es sagst, dann wollen wir es tun. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht in Regeln verfangen oder in irgendwelchen schlechten Gewissen uns bewegen, sondern dass wir freigesetzt sind, in jeder Situation dem Wirken deines Geistes zu folgen. Herr, ich möchte dir einfach danken im Namen der ganzen Gemeinde, hier stellvertretend auch für die ganze Gemeinde, für dieses herrliche Wort, das du auch heute wieder erneuerst. Ihr werdet sein wie Träumende. Amen.